Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Keine Ahnung, ob ihr einen Sammeltick habt. Vielleicht sammelt ihr Pokémon-Karten, Werkzeuge, Nagellack, Musik auf alten Shellac-Platten noch. Mein Gast heute im HR3 Sonntagstalk sammelt auf jeden Fall, da bin ich ganz sicher, Pokale und Medaillen. Kurzer Überblick über ihre Sammlung. Champions League-Sieg, 6-mal deutsche Meisterin, 8-mal DFB-Pokalsiegerin, Olympiasiegerin, Europameisterin, oh mein Gott, U20-Weltmeisterin, Welttorhüterin. Willkommen im HR3 Sonntagstalk, Almut Schuld.
Ja, moin moin. Schöne Begrüßung so ja, oben in den Norden
ja,
hier.
Ja, genau. Wer nennt dich eigentlich Almut außer deiner Mutter?
So ziemlich alle.
Ja?
Also es gibt welche im Dorf, die sagen Alma.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen ist Almut geblieben. Dann gibt es noch ein, zwei andere, die vielleicht auch Almi sagen.
Mhm.
Und das, schätze ich mal, wird auch eher der Fall sein, wenn es in die USA rübergeht, weil Almuse vielleicht doch ein bisschen schwer ist.
Almute.
Da wird es, glaube ich, auch eher, also das hatten wir schon, ich hatte eine US-amerikanische Mitspielerin und die hat auch immer Almi gesagt.
Ja, genau, das ist so wie mit Bärbel, das kann auch keiner aussprechen, da war es immer Barbel, Burp.
Barbel.
Das klang fast wie Rülps.
Ja, sehr gut.
Also ist okay, wenn ich dich Almut nenne.
Sehr gern.
Dein Job ist es, Bälle zu halten.
Mhm.
Macht das noch Spaß?
Normalerweise ja. Gibt natürlich auch mal Tage, wo es nicht ganz so viel Spaß macht, wenn es irgendwie nicht läuft. Aber nein, das ist was Besonderes und es macht am meisten Spaß, wenn man so diese Verzweiflung oder dieses Ärgern in den Augen von den Stürmern sieht.
Okay, wenn man sagt, die Wand, ich schaffe es einfach nicht.
Ja.
Sag mir nicht, dass du noch in die Augen deiner gegnerischen Stürmer blicken kannst, wenn die auf dich zulaufen. Du blickst doch auf den Ball.
Nee, man muss schon so ein bisschen peripher sehen können. Es darf nicht nur der Ball sein, sondern man muss ja auch den ganzen Körper im Blick haben, um vielleicht auch schon vorher zu antizipieren, was passieren könnte.
Mhm. Was siehst du, was ich nicht sehen würde?
Wahrscheinlich sehr, sehr viel. Ich habe auch zwischenzeitlich mal Zeit, wenn der Ball im Aus ist, mal ins Publikum zu gucken. Das ist auch das Schöne am Torwartjob.
Das stimmt. Was verpasst eigentlich ein Mensch, der kein Fußball spielt? Du machst das nun doch schon das eine oder das andere Jahrzehnt. Was glaubst du, was verpasst jemand?
Ich glaube, man verpasst allgemein was, wenn man keinen Sport treibt. Also körperliche Betätigung ist was unglaublich Schönes, sich mal so komplett entkräftet zu fühlen danach. Und am schönsten ist es auch, wenn man das mit Menschen zusammen macht in der Gemeinschaft. Und deswegen ist eine Mannschaftssportart was Besonderes. Und wenn man dann noch mit Menschen zusammenspielt, die man auch noch mag, dann macht es umso mehr Spaß. Und dann gibt's noch einen obendrauf, wenn nämlich noch Menschen dabei sind, die das verfolgen und auch die Emotionen verstärken, die im Wettkampf entstehen und in dem Miteinander. Und das ist das Tolle, Faszinierende am Fußball.
Das sind die Fans oder ist das der
genau.
Inner Circle, der deinen Lebensweg begleitet?
Genau, das ist der Fan oder die Fans, die draußen drumherum sind, die das auch nochmal emotionaler machen. Und das ist diese Faszination, dass Fußball sehr einfach zu verstehen ist, gefühlt überall gespielt werden kann, weil man nur einen Ball braucht und ein Tor kann man sich auch aus zwei Schuhen bauen oder aus was Ähnlichem. Manchmal braucht man auch gar keinen Ball. Wir haben auch früher auf dem Schulhof mit einer Dose oder mit einem Stein gespielt. Und es ist so einfach und transportabel. Und darum passieren sehr schnell Emotionen und Miteinander, Austausch und all diese Dinge. Und das ist das Schöne am Fußball.
Ja, und man hört immer noch diesen Begeisterungskick im Unterton deiner Stimme. Und
ja,
diese Begeisterung, ich meine, ich sende ja hier aus Frankfurt. Das Erstaunliche ist ja immer, wenn die Mannschaft einer Stadt oder einer Region siegt, dann überträgt sich ja diese Emotion, von der du gerade gesprochen hast, lieber Almut, dann ja auch sofort auf die ganze Stadt und auf die Region. Überrascht dich das auch immer? Man hat dann das Gefühl, du gehst am nächsten Tag, ich in meine Redaktion oder andere an ihren Arbeitsplatz hier in den Banking-Türmen, ja, in die Kliniken. Und du hast das Gefühl, ich habe auch gespielt.
Ja, das ist so ein richtiges Gemeinschaftsgefühl, so ein Familiengefühl. Das überrascht mich auch immer wieder, wie dieser Funke überspringen kann, auch von einem auf den anderen Tag. Man hat das ja nicht nur jetzt in Frankfurt mit der Eintracht gehabt, sondern man wird es garantiert auch wieder im Sommer oder auch im Winter haben, wenn jetzt die Turniere von den Frauen
und
von den Männern...
Grün und weiß, Werder!
Nee, ich wollte jetzt eher auf die Deutschen hinaus.
Ach
wenn
so.
Die deutsche Nationalmannschaft
Ach spielt. Ja, da steht ja was an.
Ja, genau.
Also EM.
Wenn jetzt die EM kommt oder auch im Winter die WM der Männer, dann merkt man das auch. Man kommt irgendwie morgens zu einem Termin, egal ob es zum Arzt oder in der Bank oder irgendwas ist, und plötzlich sitzt da jemand im Deutschlandtrikot und denkt man, ach ja, stimmt, heute spielen sie wieder.
Ich muss ja auf den Platz. Das heißt es für dich, für mich heißt es ja nur ab vor den Fernseher. Über das Feiern von Meisterschaften und Pokalen und über Abschiede reden wir jetzt weiter gleich im HR3 Sonntagstalk. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich habe auch schon leichtes Adrenalin. Almut Schuld ist unser Gast heute und die ist schon ein bisschen im EM-Fieber. Aber erstmal muss man ja sagen, Double gewonnen, Meisterschaft und Pokal. Gratulation nochmal dazu in diesem Jahr.
Herzlichen Dank.
EM-Titel dazu würde auch gut passen ins Regal, würde ich mal sagen.
Nehme ich gern mit, wenn ich darf.
Was ist deine Feierroutine?
Oh, nee, feiern ist keine Routine. Das kommt immer wieder neu aus einem heraus, aus der Mannschaft heraus. Man hat jedes Mal eine andere Mannschaftszusammenstellung und man hat immer Leute dabei, die vielleicht das erste Mal einen Titel feiern. Es gibt Leute, die auch schon mit anderen Mannschaften Titel gefeiert haben und deswegen bildet sich immer eine komplette neue Welle von Auseinandersetzungen miteinander und deswegen ist keine Routine, sondern man hat immer was anderes und ist schön.
Ich dachte gerade bei all deinen Titeln, Champions League Sieg, Meisterin, Deutsche Meisterin, DFB-Pokalsiegerin 8-mal und das andere 6-mal und so weiter. Und so weiter. Das ist, dass du schon weißt, okay, in der Kabine gibt es dann, keine Ahnung, dieses Überschütten mit Getränken gehört ja immer dazu, Kabinenfotos gehören dazu. Gibt es so ein Feierritual dann nicht doch?
Also tatsächlich beim DFB-Pokal in Köln gibt's das. Da gibt es ein Entmüdungsbecken und es gibt immer eine riesengroße Poolparty. Das macht großen Spaß und darauf freuen sich dann auch immer alle schon, weil wir normalerweise in unserer Liga kein Entmüdungsbecken haben. Da sind die Stadien kleiner und nicht ganz so modern ausgestattet. Aha. Und das ist dann was Besonderes, was dann wirklich exzessiv genutzt wird. Und ja, beim deutschen Meistertitel kann es sein, dass man den zu Hause gewinnt. Das kann natürlich auch sein, dass man den auswärts gewinnt. Von daher gab es da auch schon sehr unterschiedliche Feiern.
Wie sagt man Tschüss? Also zu deinem Beruf als Leistungssportlerin im Frauenfußball gehören ja auch Wechsel, Vereinswechsel, Mannschaftswechsel, Ortswechsel. Die meisten von uns so im Büro schreiben wahrscheinlich immer eine nette Mail. Ne? Liebe Kollegen und Kollegen, es war ganz toll mit euch, ihr wart das beste Team. Dann gibt es immer so ein Termin, wo es dann irgendwie Sekt, O-Saft, lauwarmes Wasser und Brezel oder Schnittchen gibt. Wenn keine Pandemie ist, natürlich. Wie feierst du den Abschied von einer Mannschaft, mit der du ja enorme emotionale Zeiten erlebt hast, auch Trainingsphasen? Das ist ja wahrscheinlich nicht mit so einer Mail getan.
Nee, tatsächlich habe ich da ja auch nicht so eine Routine drin, wo wir vorhin bei der Routine waren, Tschüss zu sagen. Das war ganz unterschiedlich. Natürlich gab es eine Rede nach dem Pokalsieg vor der Mannschaft, die sehr emotional war, wo auch die Mannschaft mir Tschüss gesagt hat, aber es gab auch in den Tagen danach, also ich habe versucht, das so ein bisschen ausklingen zu lassen, dass es nicht auf einen Schlag ist, weil dann die Emotionen immer ganz besonders stark sind.
Mhm. Was wäre denn schlechter dran?
Ja, ich habe das Gefühl, man kann das so besser genießen und man kann dem auch mehr gerecht werden nach dieser ganzen Zeit. Und deswegen habe ich dann auch noch mal ein paar Tage danach in Ruhe mich bei der medizinischen Abteilung bedankt, mich verabschiedet, bei den Trainern, auch bei Zeugwart noch mal irgendwie jemanden aus der Medienkommunikationsabteilung getroffen und da vereinzelt dann Tschüss gesagt, vielleicht auch noch mal ein kleines Andenken dagelassen, noch mal ein paar persönliche Worte. Und ja, es ist immer noch nicht begreiflich für mich, dass ich nicht mehr zum neuen Saisonstart beim VfL Wolfsburg bin, sondern bei einem anderen Verein. Aber
nicht, dass du die falsche Strecke fährst zum Training, ne?
Ja, also L.A. und Wolfsburg ist dann doch so weit auseinander, dass ich das mit dem Auto nicht schaffe. Also irgendwie mit dem Flugzeug müsste ich das schon
Kennst
machen.
Kennst du das, wenn man eine neue Wohnung bezogen hat und dann denkst du erst, oh, muss ich jetzt nochmal die alte Strecke fahren? Das geht natürlich nicht bei Wolfsburg und Los Angeles.
Ich schätze mal, wenn ich wieder in Deutschland bin, dann wird mir das tatsächlich passieren, dass ich einfach morgens ins Auto steige und losfahre und dann auf der Hälfte der Strecke merke, wo fährst du eigentlich hin? Nach Wolfsburg brauchst du jetzt eigentlich nicht.
Genau, aber das heißt, es gehört eben nicht nur die Mannschaft dazu, sondern, wie du sagst, eben auch das medizinische Team, das Medienteam. Ist es dir wichtig gewesen, Danke zu sagen?
Ja, ich hoffe auch, dass ich das oft genug gemacht habe, dass die Menschen drumherum die Wertschätzung erfahren haben, die sie verdient haben. Ein Team und auch Erfolg würde nicht funktionieren, wenn nicht alle zusammenarbeiten und wenn sich auch alle wertschätzen. Wenn es Missgunst gibt und auch Undankbarkeit, dann wird man niemals Erfolge feiern und auch die Erfolge nicht so impulsiv feiern, sondern dann ist es halt einfach da, aber man gönnt sich das nicht und so macht das viel, viel mehr Spaß.
9 Jahre beim VfL Wolfsburg, du hast gerade gesagt, du hast gar nicht so viel Erfahrung mit Tschüss sagen und Abschieden. Das heißt, es ist eher ungewöhnlich, wenn man dann so lange bei einer Mannschaft ist?
Im Frauenbereich gibt es das schon noch mal häufiger. Es gibt natürlich auch Beispiele im Männerbereich, wenn ich jetzt an Thomas Müller beispielsweise denke, der ist auch schon sein ganzes Leben beim Bayern. Bayern München. Aber der Fußball ist und wird auch immer kurzlebiger. Von daher ist es, denke ich, schon noch etwas Besonderes, wenn man so lange bei einem Verein ist.
Was glaubst du, mit wem wirst du Kontakt halten? Mit wem bleibt die Freundschaft und die WhatsApp-Gruppe? Oh, nee, du hast ja gar kein WhatsApp.
Nee, WhatsApp habe ich.
Doch, ja, stimmt.
Ich habe keine sozialen Netzwerke.
Social Media nicht.
Nein, also WhatsApp-Gruppen werden bleiben. Da gibt es so einen kleinen harten Kern. Und es gibt auch meine Hofladengruppe, die bestimmt dann nochmal aktiviert wird, wenn ich wieder in Deutschland bin, um nochmal Eier und Milch zu verkaufen. Es wird garantiert Kontakt geben zu Leuten drumherum, wie Medien, Mediziner, Zeugwart und so weiter. Also es werden garantiert viele Leute bleiben. Ich habe das jetzt auch in meiner Zeit beim VfL Wolfsburg gemerkt, Menschen, die mich vom ersten Jahr an begleitet haben und jetzt teilweise auch nicht mehr im Verein bin, mit denen habe ich immer noch Kontakt. Die habe ich auch teilweise jetzt im Sommer noch mal getroffen, was sehr, sehr schön war. Und da wird immer ein Teil bleiben.
Du bist eine treue Seele, ich merke das schon, liebe Almo. Wir reden gleich über den 6. Juli. Mal sehen, was du da machst. Überlegen, was geht denn da los? Reden wir gleich
Urlaub,
drüber.
Haltet euch den 6. Juli mal frei. Das ist ein Mittwoch und da sitzt nämlich mein heutiger Sonntagstalk-Gast ganz bestimmt vor dem Fernseher. Vermutlich nicht unbedingt mit einer dicken Schüssel Chips auf dem Schoß, aber vielleicht umgeben von gut 20 anderen fußballbegeisterten Frauen. Almut, mit dem Eröffnungsspiel einer EM ist klar und das ist ja eben der 6. Juli. Jetzt geht's los, nur noch ein paar Tage später, dann seid ihr dran mit der deutschen Frauennationalmannschaft, mit dem Auftakt. Ab wann steigt denn eigentlich dein Adrenalinspiegel?
Och, ich bin nicht so ein Typ, der so mega aufgeregt ist vorm Spiel, deswegen eher selten. Es kann natürlich mal passieren, dass ich auch Anspannung habe und Adrenalin. Das ist aber ja ein Zeichen dafür, dass ich mich nicht gut vorbereitet fühle, dass die Trainingswoche nicht gut gelaufen ist oder so, oder dass ich irgendwie ein schlechtes Gefühl habe. Und so, deswegen hoffe ich, dass der Adrenalinspiegel schön weit unten bleibt und ich das genießen kann.
Gibt es denn sowas, gemeinsame Fernsehabende eigentlich, um ein Spiel einer gegnerischen Mannschaft anzuschauen? Oder guckt das dann lieber jeder alleine auf dem Zimmer?
Nee, auf jeden Fall gibt's das auch. Natürlich kann das auch passieren, dass ein paar Leute sagen, nee, ich will früh ins Bett und ich will das jetzt nicht mehr gucken. Aber so ein Eröffnungsspiel wird normalerweise gemeinsam geguckt und auch verfolgt, um auch die Atmosphäre aufzunehmen, was im Stadion los ist, wie das Turnier startet, was für eine Euphorie herrscht. Doch, das gehört schon dazu.
Auf jeden Fall. Und ich meine, Engländer sind ja nun mal fußballbegeistertes Land. Und von daher wird da, glaube ich, von der Stimmung her, wird das alles ganz gut laufen. Jetzt hast du, korrigier mich, wenn ich falsch mitgezählt habe, 64 Länderspiele gemacht, ja? Und vermutlich bei der EM kommt keins dazu. Da ist nämlich was dazwischen gekommen, eine Schwangerschaft, eine Babypause und dann ist Merle Frohms die Nummer 1 bei den Torhütern, eben auch hier bei der Eintracht, jetzt eben auch beim DFB geworden. Zwickt es noch irgendwo? Und also wenn ja, wo merkst du den Schmerz physisch, wenn ich diesen Satz ausspreche?
Also ich wäre kein Leistungssportler, wenn das nicht wehtun würde. Das ist klar, man will immer spielen, man möchte immer das Maximum geben. Und der Schmerz ist irgendwie komplett fühlbar, irgendwie im ganzen Körper. Aber so ein Turnier ist auch lang, man weiß nie, was passiert.
Und da muss man gönnen, ja? Da muss man Merle auch die allerbeste Form gönnen. Und man muss ihr gönnen, dass sie gut hält. Man will der Mannschaft gönnen, dass sie Siege nach Hause bringen. Und trotzdem will man nicht gönnen.
Nein, man muss ja auch im Training einfach dazu beitragen, dass sie zu ihrem Leistungsmaximum kommt. Also das gehört dazu, das ist Sportsgeist, das ist Fairness. Wir wollen am liebsten immer einen fairen Sport haben und dazu gehört es auch einfach, dass jemand anders die Entscheidung trifft. Also ich habe ja die Entscheidung nicht getroffen, dass sie spielt, sondern das hat die Bundestrainerin gemacht und dann ist es mein Job, das Beste für die Mannschaft zu geben. Wenn ich mir, also auch das nicht anderen Menschen gönnen könnte, dann wäre ich im Mannschaftssport falsch, sondern dann müsste ich eine Einzelsportart machen und dann wäre ich nur meiner eigenen Seele her.
Verpflichtet.
verpflichtet. Genau.
Martina Voss-Tecklenburg hat dich eben informiert, klar. Aber es ist natürlich auch so, nach einer Babypause, ich weiß, du bist hart im Nehmen und warst, glaube ich, schon direkt nach dem Kreißsaal, danach schon wieder im Gym.
Nicht ganz, aber fast.
Aber so etwas muss sie dann wahrscheinlich dann auch entsprechend ein bisschen weicher in Watte packen. So, schauen wir uns die Gruppe an. Dänemark, Vize-Europameisterin, Spanien. Geheimfavorit. Und dann wir.
Finnland ist auch noch dabei.
Ach, Finnland. Wie konnte ich die denn vergessen? Ja, genau. Finnland.
Ist jetzt nicht die große Fußballnation, aber man weiß nie in so einem Turnier.
Man darf niemanden unterschätzen.
Nein, das sind auch enge Spiele gegen Spanien und Dänemark. Also Dänemark haben wir jetzt schon länger nicht gespielt. Spanien hatten wir im Februar beim Arnold Clark Cup. Da ist es ein 1-1 geworden. Da waren wir aber spielerisch unterlegen. Man hat es auch gesehen bei unserem Spiel in der Champions League im Halbfinale Barcelona gegen VfL Wolfsburg, dass die Spanier einfach einen sehr, sehr guten Ball spielen. Und die sind bei vielen auf dem Zettel als Geheimfavorit für den Titel. Dänemark hat Weltklasse-Spielerinnen wie vor allem eine Pernille Harder, die vorne weggeht, die auch mal bei uns beim VfL Wolfsburg gespielt hat. Deswegen wird es eine sau schwierige Gruppe. Also es kann alles passieren. Natürlich kann es sein, dass wir da durchmarschieren. Es kann aber auch genauso sein, dass wir um das Weiterkommen zittern müssen. Das hoffe ich nicht, dass der Fall eintritt, aber es ist alles möglich und das ist ja auch das Schöne an der Europameisterschaft.
Ach, das ist so diplomatisch, dass alles möglich ist. Darfst du denn einen Tipp raushauen?
Also ich traue England unglaublich viel zu, weil sie auch die Euphorie von den Heimfans haben. Das haben wir bei der letzten Europameisterschaft in Holland gesehen, was einfach das bewirken kann. Da sind die Holländerinnen auch Europameisterin geworden. Und ja, auch Holland ist ein Kandidat. Und genauso hat man halt bei uns aus der Gruppe, also Spanien.
Ja, viele Nationen haben einfach aufgeholt. Ja, die Favoritenrolle, die Deutschland vielleicht mal lange hatte, das ist auch nicht mehr.
Das Abo, was Deutschland lange hatte auf den WM-Titel.
Ist das vorbei?
Es ist auf jeden Fall unterbrochen. Es ist nicht auszuschließen, dass wir jetzt wieder gewinnen, aber die Vorherrschaft, die so explizit war, die ist durchbrochen, definitiv.
Okay, wer wird Europameisterin?
Ich sag jetzt einfach mal, Dengland, Deutsch-England. So.
Oh, schönes Finalspiel wäre das natürlich auch. Und wenn ihr dann als Siegerin rausgeht, umso besser. Jeder dritte oder vierte Liga vom Männerfußball ist manchmal live im Fernsehen zu sehen. In der ARD-Sportschau, wenn man sich das alles anschaut, dreht sich doch sehr viel um Männerfußball. Täusche ich mich oder liege ich da richtig, liebe Almut?
Ja, die ARD-Sportschau ist oftmals eine ARD-Männerfußballshow, das stimmt.
Sehr, sehr männerlastig. Macht dich das manchmal wütend?
Ja, schon. Es wäre ja schön, wenn auch Platz ist, natürlich für uns Frauen, aber auch für andere Sportarten. Das heißt ja eigentlich auch Sportschau, nicht Fußballschau. Sonst müsste man vielleicht nochmal was Gesondertes machen, weil wir jetzt auch wieder die Finals haben, beispielsweise wo 14 verschiedene Sportarten in Berlin um die deutschen Meistertitel kämpfen und die hätten es genauso verdient, jedes Wochenende einfach mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen oder in anderen Sendeformaten. Und natürlich würde ich mich darüber freuen, dass es irgendwann in die Richtung Parität in der Berichterstattung gehen würde, dass Frauen- und Männersportarten gleichberechtigt sind und es nicht so eine große Diskrepanz gibt.
Und wenn wir jetzt gleich nochmal in ein Stadion schauen, gemeinsam, wir spielen jetzt ein, zwei Songs und dann sind wir wieder da, liebe Almut Schuld, und zwar das Stadion des FC Barcelona. Jeder, der Fußball mag, atmet da immer so schwer aus. Du musst mir gleich erzählen, woran das eigentlich liegt. Dann kriegen die so einen schmachtenden, sehnsuchtsvollen Blick und sagen, oh, das Camp Nou, oh, da hätte ich auch gerne mal Tickets. Du warst drin. Gleich mehr mit dir, liebe Almut. Jeder Mensch, der sich für Fußball interessiert, kennt diesen Namen, träumt vielleicht davon oder möchte dort gerne mal ein Spiel sehen, ein Ticket haben. Almut Schuld hat auf diesem Platz schon gestanden. Einen dieser Plätze, wo ganz viele so Augenrollen bekommen und so Schmachten atmen. Camp Nou, das Stadion des FC Barcelona. Wie ist das denn dann tatsächlich, wenn man unten zwischen den Pfosten steht?
Also wenn es ausverkauft ist, ein Traum.
Nein, du hast es wie erlebt?
Ja, nahezu ausverkauft.
Ja, 91.000 Karten gehen da rein, ne?
Ja, sogar oder tatsächlich mehr. Noch ein bisschen mehr. Je nachdem, ob es international oder national ist. Also ich glaube, bis zu 99 gehen sogar rein. Bei uns waren knapp 92.000.
Wahnsinn.
Ist unvorstellbar. Also wenn ich daran denke, dass meine Region, in der ich eigentlich wohne oder gebürtig herkomme, da hat der ganze Landkreis nicht mal 50.000 Einwohner. Das heißt,
jetzt wird den Nachbarlandkreis mit einladen können.
Genau, und das ist unvorstellbar. Und auch was da für eine Lautstärke und was für eine Atmosphäre herrscht, ist für jeden Fußballer und jede Fußballerin einfach nur ein Traum. Es ist was ganz, ganz Besonderes. Man kriegt Gänsehaut, man kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Man möchte am liebsten unendlich weiterspielen. Und ja, für die Stimmung war es gut, dass Barcelona so klar gewonnen hat und auch sehr früh in Führung gegangen ist, weil dann das Stadion 90 Minuten gesungen hat und euphorisch mitgegangen ist mit jeder Aktion.
Für euch war es schmerzhaft.
Für uns war es ein bisschen schmerzhafter, aber auch wir haben uns dazu gezwungen, auch so ein bisschen nach Schlusspfiff nicht in uns zu verfallen und reinzugehen, sondern tatsächlich das zu genießen, weil es was Besonderes war. Das haben wir nicht so häufig. Und auch für jeden männlichen Fußballer ist das was Besonderes, vor so viel Zuschauern zu spielen.
Also die Tickets waren ja rasend schnell weg und man hat das Gefühl, was machen die besser beim Frauenfußball als wir? Ja, du hast ja eben gesagt, manchmal hat man als Torhüterin dann auch eine Gelegenheit, ins Publikum zu schauen. Da konntest du ja sehr viel schauen bei 92.000.
Obwohl ich in dem Spiel sehr viel zu tun hatte. Da hast du gar nicht so viel Zeit zu gucken.
Da vielleicht hast du zu viel geguckt und deswegen 5 Tore reingelassen.
Nee, ich glaube, daran lag es nicht.
Oh Mann. Ja, oh Mann, nee, 5-mal nach hinten greifen, das ist schon hart.
Ja, es war schon hart, aber auf der anderen Seite habe ich auch relativ viele Bälle gehalten. Es hat sich nicht so angefühlt, dass ich 5 Tore bekommen habe, sondern es hat sich irgendwie angefühlt, als ob weniger Tore passiert werden. Bloß nachher dieses Ergebnis oben auf der Videoleinwand. Ja, das war dann schon doof. Wir hatten auch im Rückspiel diesen kleinen Moment nach dem 2-0, wo man dachte, jetzt schießen wir das dritte und dann wird es richtig knapp. Leider ist das nicht passiert. Und da ist auch der FC Barcelona ist ein bisschen ins Straucheln gekommen.
Es gibt trotzdem noch mal den Blick, wenn man sich die Stadien anschaut, bei den Männern, zum Beispiel der Eintracht, die spielen natürlich im Waldstadion und die Frauen am Brentanobad. Also die Unterschiede sind dann doch auch an den Stadien immer noch zu bemerken.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja nicht nur bei der Eintracht so. Ob es jetzt bei Werder Bremen, bei Hoffenheim, bei Bayern München und auch bei uns der Fall ist. Wir durften jetzt genauso wie Bayern München mal in der Champions League im großen Stadion der Männer spielen. Aber ansonsten sind wir in den kleinen Stadien. Und teilweise gibt es auch Stadien, die den Namen Stadion gar nicht so richtig verdient haben.
Ist es, wie würdest du es nennen?
Ja, schade.
Bei Hotels gibt es ja die Abstufung von Sternen. Ja, dann gibt es das Hotel Garni und dann gibt es die Absteiger. Also wenn wir das mit den Hotelsternen machen.
Ja, dann haben wir noch viel Potenzial, um die 4-5 Sterne zu erreichen.
Das glaube ich auch. Man denkt jetzt so, wenn du Anfang 30 bist, eine etablierte und eben national und international erfolgreiche Spielerin, man spricht heute ja auf dem Platz und du im Training mit vielen 17-, 18-, 19-Jährigen, man würde ja denken, nach deiner so langen Spielzeit hätte sich da ein bisschen was verändert an der Stadionsituation, aber eigentlich wenig.
Jein. Also es hat sich schon in dem Sinne was entwickelt, wenn ich überlege, als wir das erste Mal in München gespielt haben, haben wir in Aschheim außerhalb von München gespielt, auf wirklich einem Platz, der gar nicht zu Bayern München gehört hat, sondern den haben sie da angemietet. Jetzt mittlerweile sind sie am Bayern Campus, das ist ja auch schön. Und auch bei uns wurde ein neues Stadion für den Frauenbereich und auch für die männliche U19 mitgebaut. Da hat sich dann schon was entwickelt, aber auf der anderen Seite würde man jetzt, in Bremen spielt man eigentlich auch seit Jahren auf den gleichen Plätzen und es kommen immer noch nicht mehr Zuschauer. Also es könnte sich in den nächsten Jahren noch mal deutlich mehr entwickeln. Und um auch mal dieses Gefühl zu bekommen, was möglich ist, mache ich jetzt ja den Wechsel auch nach Los Angeles. Dort sind 16.000 Dauerkarten bei meinem Verein verkauft. Das ist in Deutschland überhaupt nicht zu begreifen, wie sowas funktioniert, was da für eine Euphorie herrscht, dass dieses Stadion mit 22.000 Zuschauern bei einem normalen Ligaspiel ausverkauft ist. Das wird eine komplett neue Erfahrung.
Und die Zahlen bei uns liegen im Durchschnitt wie hoch?
Ja, der Durchschnitt ist wahrscheinlich so um die 1.000 Zuschauer, vielleicht ein bisschen so bei 1.100 oder sowas. Und in den USA, in der NWSL, sind wir, glaube ich, mittlerweile bei 10.000 Zuschauern pro Spiel.
Also doch ein ganz schöner Unterschied. Dann blicken wir gleich doch mal rüber in die USA. Da gab es ja auch knallharte Kämpfe, was Siegprämien angeht, die Gleichbehandlung bei Männern und Frauen. Das ist vielleicht nicht nur ein Symbol, sondern nochmal ein ganz, ganz deutlicher Schritt hin zur Gleichberechtigung in diesem Sport beim Thema Fußball. Wir reden gleich weiter mit Almut Schuld. Wir sind heute beim Thema Fußball und wir haben uns einfach mal eine der besten, wenn nicht sogar die beste, nein, ich sage einfach mal die beste Torhüterin eingeladen unseres Landes. Grüße gehen raus an Merle, Almut Schuld. Die wir natürlich auch lieben und die wir auch am Herzen haben. Aber heute bist du unser Gast, liebe Almut. Jetzt haben wir die EM in schon wenigen Wochen. Am 6. Juli geht's los. Und trotzdem musst du ja gleichzeitig auch ein bisschen einen Umzug planen, weil du ziehst über einen großen Teich nach Los Angeles. Sind die Kids schon im Kindergarten, in der Schule angemeldet?
Tatsächlich sind sie im Kindergarten jetzt schon angemeldet. Es sollte hoffentlich alles fix sein, so aus der Ferne. Und das Schöne ist auch, dass der Umzug ja nicht ganz so viel mit Kofferpacken und Kartons packen zu tun hat. Wir haben ja unsere Heimat hier in Deutschland und die werden wir auch so belassen. Deswegen gehen wir eher mit Koffern rüber und versuchen auch was Möbliertes in den USA zu bekommen. Da sind wir jetzt noch in den letzten
Zügen. Wie
lange
ist dein Vertrag in Los Angeles?
18 Monate.
Okay, ja gut, da ist ja schon ist ein bisschen mehr als nur eine Übergangssituation, ne?
Ja.
Fast 2 Jahre.
Fast 2 Jahre, das stimmt, aber die Saisonpause ist auch eine andere. November, Dezember, Januar ist frei. Also da lohnt es sich dann auch wieder wirklich in Deutschland in der Heimat zu sein. Und auch immer während der Nationalmannschaftsabstellung ist es eigentlich geplant, dass mein Mann mit den Kindern zu Hause ist. Und ja, da kann man das dann nutzen.
Okay, soweit die Theorie. Was brauchst du noch? Reisen mit 2 Kindern, ne? Wie alt sind die jetzt?
2.
Gut, da wirst 2. Du viel hin und her laufen auf den Gängen.
Das ist okay, das muss man als Sportler ja sowieso, da hat man ja eh Bewegungsdrang. Das wird schon irgendwie werden. Wir hoffen, dass wir einen Nachtflug kriegen und die Kinder dann schlafen. Schauen wir mal. Naja.
Aber schauen wir nochmal auf die Fußballerinnen der USA. Die sind ja sehr kämpferisch, genau wie du. Auch jemand, der natürlich nochmal für Gleichberechtigung kämpft von Männern und Frauen in diesem Sport. Und wenn man da nochmal auf die Bezahlung schaut, sind die amerikanischen Frauen da ein bisschen weiter, was die Siegprämie angeht?
Ja, die sind bei der Nationalmannschaft weiter. Sie haben jetzt erstritten, dass sie vom Verband gleich bezahlt werden. Bei Turnieren, genauso wie bei Länderspielen und so weiter, bekommen sie das Gleiche, was die Männer bekommen. Das ist das erste Mal, dass es so angeglichen wurde. Es gab andere Verbände vorher wie Australien, Norwegen, Dänemark beispielsweise, wo sie mittlerweile auch gleich bezahlt werden. Da haben aber auch die Männer auf einen Teil verzichtet, um das dann anzugleichen.
Das ist hier nicht der Fall, ne?
Genau, so ist es nicht der Fall. Das heißt aber auch noch nicht, dass es in der Liga das Gleiche ist.
Aber das heißt, dass auch in Amerika oder eben auch in anderen Ländern man vielleicht noch einen anderen Job braucht, um den Lebensunterhalt dann tatsächlich auch zahlen zu können?
Ja, in Deutschland ist es so, dass eigentlich nur 2 Vereine richtig professionell arbeiten mit dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München und der Rest ja ist sehr semi-professionell. Da gibt es Spielerinnen, die entweder gar keinen Vertrag haben oder so Geringverdiener sind, dass sie auch berufsgenossenschaftlich gar nicht versichert sind. Die arbeiten dann in einem anderen Hauptjob und gehen dann nur abends nebenbei zum Training und machen ihr Hobby nur leistungsbezogen.
Aber nur, ich meine, bei dem Trainingspensum, was dann da ist, weiß man ja auch, was es einen abfordert. Nun hast du noch eine Schippe draufgelegt und hast gedacht, naja gut, ich gründe auch noch eine Familie und bleibe beim Leistungssport. Das ist ja nochmal Next Level, oder?
Ja, ich wollte irgendwie nicht warten mit den Kindern, bis ich meine Leistungssportkarriere wirklich beendet habe, also bis 35 oder wann auch immer es sein sollte, sondern ich hatte das Gefühl, dass ich jetzt gerne Kinder haben möchte und es ist wunderschön. Natürlich ist es nicht immer einfach mit dem Job, weil ich mir keine Termine selbst legen kann. Ich bin immer abhängig vom Trainingsplan, von meinem Trainer, von der Liga. Ich kann mir auch keinen Urlaub legen, sondern wenn der Trainer sagt, oh übrigens, morgen trainieren wir nicht um 10.30 Uhr, sondern um 15 Uhr, dann muss ich mir das irgendwie anders legen. Und das ist manchmal mit Kindern von einem auf den anderen Tag nicht so einfach, weil der Kindergarten sich nicht nach mir richtet.
Ja, und die Pläne kommen ja jetzt auch nicht langfristig. Ist ja nicht wie so ein Dienstplan, wo du jetzt schon weißt, wann du im Dezember Training hast, sondern die sind ja extrem kurzfristig. Schauspieler nehmen ihre Kinder oft mit an den Set. Wie machst du das? Oder weiß der Mannschaftskoch jetzt, dass er demnächst Fischstäbchen mit Pommes machen muss?
Ich kann ja auch nicht ganz alleine hinfahren zur Nationalmannschaft, sondern ich müsste bis jetzt immer noch eine Begleitperson mit haben, weil ich auch erstens nicht nur ein Kind habe, sondern 2 und die sind jetzt erst 2. Also wenn sie dann noch älter werden, 3, 4, 5, dann wird es immer weniger ein Problem, weil die sich dann selber beschäftigen und auch sehr schnell Bezug zu jemand anderem entwickeln. Aber gerade in den ersten 2 Lebensjahren war es schwierig zu sagen, ja, du gehst jetzt mal kurz zur Physiotherapeutin und die passt dann jetzt während der Trainingseinheit auf dich auf. Aber es hat im Großen und Ganzen gut funktioniert. Wenn wir es denn geschafft haben, als Familie zu fahren, dass mein Mann mitgekommen ist oder vielleicht auch meine Schwägerinnen waren, die Kinder auch mit im Trainingslager waren, mal mit bei der Nationalmannschaft. Und das ist sehr, sehr schön, weil auch dort erkannt wird, was es für einen Mehrwert hat, wenn Kinder mit dabei sind. Jedem zaubern sie eigentlich ein Lächeln ins Gesicht. Und es ist schön, wenn man Familie und Beruf ein bisschen mehr miteinander vereinbaren kann. Und wenn auch das Bewusstsein geschaffen wird, ah, stimmt, wir müssen vielleicht den Trainingsplan auch einfach mal eine Woche früher veröffentlichen, dann kann man der Mutter größere Sicherheit geben.
Du hast gerade gesagt, du wolltest es nicht zurückstellen bis ans Karriereende. Machen das die meisten? Also außer der Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bist du, glaube ich, jetzt die einzige Mutter und Fußballerin in der ersten Liga und damit dann eben auch ein Vorbild.
Ja, so ist es. Es war in den letzten 20 Jahren niemand da, der professionell Fußball gespielt hat als Mutter, als leibliche Mutter. Ich würde es mir wünschen, wenn noch andere den Mut haben, aber ich würde auch nie jemanden unter Druck setzen wollen, weil das natürlich auch eine Entscheidung ist, die man alleine treffen muss. Es ist ein langer Weg auch wieder zur Leistung zurück. Und es ist ja nicht so, dass man einfach sich wieder an den Bürotisch sitzt und auf die Tastatur tippt und ja, ich komme da schon wieder rein, sondern es ist ja doch etwas mehr körperliche Arbeit.
Ach, du machst mehr als nur so einen Rückbildungskurs.
Ja, genau. 2 Tage Rückbildungskurs und fertig. Dann kann ich wieder lachen.
Okay, also wir müssen einfach mal einen Blick werfen auf deine Family und den Hof, von dem du kommst. Vielleicht kommt es daher, diese Verantwortung und eben auch Teamgeist und dann auch wieder am Start zu sein. Almut Schuld, das müssen wir klären.
Almut Schuld ist ein Dorfkind, aufgewachsen mit 2 Geschwistern, aufgewachsen auf einem Bauernhof. Kümmert sie sich heute natürlich nicht mehr um die Tore zum Kuhstall, sondern sie bewacht das Tor der DFB-Fußballfrauen im Nationalteam. Und das macht sie so gut, dass sie als Nationalspielerin natürlich mehrfach deutsche Meisterin geworden ist. Sie ist eine absolute Fußballexpertin, Welttorhüterin und wechselt nach dem Sommer, nach der EM, nach Los Angeles. Aber Almut, du bist auch ein Familienmensch. Du bist heimatverbunden und lebst in einem Dorf mit 120 Einwohnern. Gibt es da eigentlich einen Fußballplatz?
Nee, es gibt eine Gemeindewiese, die auch als Fußballplatz genutzt wird.
Süß. Mit Toren oder muss man sich die selber bauen?
Nein, mit Toren, aber momentan stehen die Tore sogar auf dem Spielplatz und da wird mehr gespielt.
Okay, also da gibt es keinen absoluten Spitzenverein, wo man irgendwas unterschreiben kann, sondern du hast unterschrieben beim VfL Wolfsburg. Was ist das, dieses Nachhausekommen? War dir das tatsächlich wichtig?
Ja, das ist mir immer noch wichtig und das wird auch immer wichtig bleiben. Die Familie ist das Wichtigste in meinem Leben. Das ist die Grundlage, glücklich zu sein und miteinander zu haben, einfach Mensch zu sein. Jeder Mensch braucht soziale Kontakte, braucht dieses Rudel, diese Familie um einen rum, sonst wären wir ja Einzelkämpfer, das sind wir nicht. Wir brauchen Emotionen und Austausch und das habe ich mit meiner Familie ungemein und ich habe das von Anfang an geliebt.
Aber du bist so jemand, der sich gerne im Team bewegt, im Sport und eben auch privat. Viele sehen ja Familie vielleicht auch als Konkurrenz, als Druck, Erwartungen, die man vielleicht erfüllen muss. All das scheint bei dir nicht zu sein. Das ist eher Geborgenheit, Aufgefangensein, Unterstützung.
Ja, genau das ist es. Geborgenheit, Unterstützung. Es ist frei sein, es ist ein, ja, mein Selbstsein, also jeder darf sein, wie er möchte und das wird akzeptiert. Also große Akzeptanz, großer Respekt gehört auch damit dazu und ich habe 3 Geschwister. Wir sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Jeder Einzelne hat ein unterschiedliches Berufsfeld eingeschlagen und trotzdem sind wir stolz aufeinander und leben das dann auch jedes Mal, wenn wir uns sehen. Und das ist mit meinen Eltern, mit meiner Oma noch, auch mit meinen Nichten, Neffen, mit meinen Kindern, mit meinem Mann, mit allem drumherum ist das immer noch das Gleiche. Und das ist so schön, wenn man wirklich diese Geborgenheit hat. Man braucht dann auch gar keinen Urlaub, sondern ich mache meinen Urlaub gerne zu Hause, weil ich zu Hause abschalten kann und weil ich gerne Menschen um mich habe.
Hast du denn noch Platz für Freundschaften? Weil man denkt ja, du hast selber eine Familie, deine Familie ist ja auch ein großes Netzwerk über mehrere Generationen, dann die Mannschaft und all das, was da drumherum ist. Nochmal das medizinische Team. Bleibt noch Platz für Freundschaften?
Ja, Freundschaften sind natürlich auch im Team und drumherum, aber so auch Freundschaften sind oft verbunden mit der Familie. Also wenn ich jetzt daran denke, wenn ich irgendwie meine beste Freundin besuchen kommt oder so, die kommt auch gerne dazu, wenn meine Geschwister da sind oder meine Eltern da sind, weil die sich auch sehr gut kennen und sie auch diese Geborgenheit mag. Genauso ist es mit anderen Freunden. Es ist nie ein Problem, Termine so gleichzeitig zu legen oder bei einer Familienfeier zu fragen, hey, darf ich noch 2 Leute mitbringen? Ja klar, bring sie doch mit. Oder auch wenn ich Geburtstag habe, dann können auch alle auf einmal kommen und dann fragen manche, ja, zu welcher Uhrzeit soll ich denn kommen? Ja, komm einfach, wann du willst, wir sind da.
Ja, stimmt, so ist das eben auf dem Bauernhof.
So ist das auf dem Bauernhof.
Aber es gibt trotzdem, weil du gerade gesagt hast, du hast drei Geschwister und jeder hat ein anderes Berufsfeld. Es gibt trotzdem zwischen einer deiner Schwestern und dir, also Fußball und Bauernhof und Hofladen, dann doch eine Verbindung.
Auf jeden Fall.
Da profitiert auch die Mannschaft von.
Auch die Mannschaft hat davon jetzt jahrelang profitiert und wird bestimmt auch profitieren, wenn ich wieder in Deutschland bin, dass ich da mal frische Eier vom Hof mitbringe. Die sind sehr, sehr begehrt und da wurde auch schon wehmütig gesagt, wer denn die jetzt in Zukunft bringen sollte, wenn ich nicht da bin.
Ja, da müsst ihr mal selber hinfahren zum Hof, oder?
Das habe ich auch gesagt. Das kann mir auch vorstellen, dass es der ein oder andere mal macht.
Also deine Schwester betreibt den Bauernhof der Eltern inklusive Hofladen. Hilfst du denn noch mit auf dem Hof? Ich weiß, da muss man ja immer anpacken und die Jahreszeiten bestimmen dann ja auch mit die Arbeit. Oder müssen deine Hände, die ja sehr wertvoll sind als Torhüterin, immer schön geschützt werden? Kannst du sagen, oh, ich darf nichts machen?
Nein, das ist Blödsinn. Nee, ich helfe sehr gerne mit. Natürlich ist nicht immer regelmäßig die Zeit da, aber wenn ich dann gebraucht werde, bin ich da und ich bewege mich da gerne. Ich spiele auch gern mit meinen Kindern auf dem Bauernhof, dass sie selber im Futter rumwühlen oder selber die Kälber einstreuen, Kälber tränken, was auch immer. Also sie lieben das auch, da mit den Tieren umherzuflitzen und das auch mit ihren Cousins und Cousinen. Das ist wunderbar. Das ist das schönste Leben. Das habe ich als Kind auch unheimlich genossen, weil man auch sehr viel selbstständig machen darf und einfach erlebt, wie die Natur funktioniert.
Was lernt man auf dem Bauernhof fürs Leben?
Ja, eigentlich Verantwortung zu übernehmen. Für das Leben, für Essen, was auf den Tisch kommt. Man lernt, selbstständig zu sein, weil es ohne diese Selbstständigkeit nicht funktioniert. Und man lernt, Rücksicht zu nehmen auf andere, weil jeder irgendwie seine Berechtigung hat, weil man jede Arbeitskraft braucht, egal wie groß oder wie klein sie sein kann. Jeder kann etwas tun und ja, dass man diese Gemeinschaft hat.
Und das passt doch dann auch wieder zum Teamsport, Fußball, Verantwortung übernehmen, mitarbeiten, zuverlässig sein. Ah, Los Angeles, das denken viele von uns bestimmt. Da würde ich auch gerne mal arbeiten. Ich habe mal ein Special gedreht über Los Angeles. Ich habe Freunde in Los Angeles. Und ich habe heute mir einen Gast eingeladen, die zieht nach Los Angeles. Und zwar wird sie ab Spätsommer dann spielen für einen Fußballverein. Angel City FC in L.A., in denen haben ganz schön viele Frauen investiert. Natalie Portman, Tennisstar Serena Williams, Ex-Skirennläuferin Lindsay Vonn und die haben jetzt eben diesen prominenten Neuzugang, Almut Schuld. Das ist ja unsere deutsche DFB-Nationaltorhüterin. Was hat dieser Club, liebe Almut, dass du sagst, da muss ich hin?
Etwas ganz Besonderes, eine besondere Idee. Er hat sich ja nicht gegründet, um irgendwie Profit zu machen oder sonst was, sondern sie haben einfach gesagt,
ist ehrenamtlich.
Nein, aber es gibt diese Idee, warum gibt es in so einer großen Stadt eigentlich nicht die größte Frauensportart der USA? Denn der Frauenfußball ist dort die größte Sportart im weiblichen Bereich. Mhm. Und die haben gesagt, es kann doch nicht sein, dass diese große Stadt, die irgendwie alles hat, die auch in Männersportarten, ob es jetzt im Basketball, im Football oder im Baseball und so einfach groß ist, dass sie das nicht hat. Und das war die Idee dahinter, dass sie irgendwie eine gewisse Gleichstellung machen wollten. Und dann haben sie gedacht, was machen wir, wenn wir schon Gleichstellung machen? Wir wollen auch was Soziales machen. Und sie wollten deswegen das mit der Region zusammen bilden. Und sie haben auch den Gedanken dahinter, dass jeder Sponsor, der etwas gibt für Angel City FC, dass 10% in einen sozialen Zweck in der Region gehen. Und so ist die Region immer beteiligt. Mhm. Und aus diesem Grund ist, glaube ich, auch die Euphorie entstanden, weil sie versuchen, so ganzheitlich an dieses Projekt heranzugehen und jeden Einzelnen mitzunehmen. Und das ist was Besonderes. Und besonders ist natürlich auch, dass so eine Art Retortenverein, wie es ja eigentlich ist, weil er von Grund auf direkt so gebildet wurde, nach einem Muster, dass sowas in Deutschland gar nicht möglich wäre und auch wahrscheinlich nicht akzeptiert. Und dort kommt die Kultur ganz anders. Sie sagt, ja, ihr habt eine Idee
aber
gehabt.
Aber wir haben ja auch Investoren. Also es gibt ja auch hier oder in der Europäischen Liga auch Investoren, aber natürlich nicht so einen von null aus dem Boden gestampft. Und dass eben Frauen für Frauen investieren, erfolgreiche Frauen, finanziell sehr, sehr starke und potente Frauen, die eben auch sagen, wir haben auch ein Auge auf die Abgaben. Du hast gerade gesagt, 10% gehen dann wiederum ab für soziale Projekte.
Ja, das ist wieder das, was Besonderes ist. Wir haben es ja in der Männerbundesliga in Deutschland erleben, wir es, dass Retortenvereine wie jetzt RB Leipzig oder auch Hoffenheim dann überhaupt null anerkannt sind, weil man ja sagt, sie haben keine Tradition und dass man ja ja, auf die Fußballgeschichte guckt. Der Angel City FC hat bis jetzt auch noch keine Tradition, aber sie wollen es gerne zu einer Tradition machen. Und dass genau diese Frauen, diese starken Frauen für die Gleichberechtigung einstehen, ist was Besonderes. Es ist ja auch ein ganz anderer Antrieb und ist irgendwie eine schöne Geschichte dahinter.
Mhm. Und es sind natürlich auch große Namen, das muss man auch mal sagen. Du bist ja dann auf einmal auch in der Stadt der großen internationalen Namen aus ganz unterschiedlichen Branchen.
Ja.
Ist auch so ein bisschen aufregend, ne?
Ja, mittlerweile hat, glaube ich, dieser Ownership fast 100 Mitglieder, egal ob es weibliche oder männliche Mitglieder sind und auch aus allen Sparten, wie du schon angesprochen hast, ist nicht nur aus dem Sport, sondern auch aus
Entertainment.
Entertainment-Bereich, auch aus der Wirtschaft zum Teil. Und das macht es ja auch so besonders, dass diese Leute dort zusammenkommen.
Mhm. Okay, du, wir sind Fan natürlich von dir und viele sind Fans von dir. Von wem bist du denn ein Fan? Wo wirst du einen hysterischen Kreischanfall kriegen in L.A.? Oh my God, Harry Styles oder wen auch immer.
Oh, gar keine Ahnung.
Komm, Almut. Guck jetzt an deine Zimmertapete im Schlafzimmer, was hängt da?
Da hängt nicht. Nee, ich war noch nie so ein Groupie, könnte ich sagen. Also ich habe mich sehr, sehr gefreut, als ich mal Dirk Nowitzki getroffen habe, aber auch da bin ich nicht hingegangen und habe gesagt, boah, das ist so cool, dass ich dich hier treffe, sondern ich war
hi.
Dann auch...
Du hast nur so, hi.
Nein, ich war dann schon nett und freundlich und wenn man mich kennt, hat man auch gemerkt, dass ich euphorisch war, aber ich bin noch nie die Person gewesen, die dann loskreischt und sofort irgendwie ein Selfie machen muss, sondern ich mache das nur, wenn sich die Gelegenheit irgendwie ergibt. Aber
okay, ich merke schon, du bist da etwas zurückhaltender und wirst nicht gleich auf Serena Williams losstürmen.
Nein, ich versuche auch immer empathisch zu sein und zu denken, wie ist es denn für die Menschen? Also vielleicht ist Natalie Portman auch eine, die einfach gerne mal ihre Ruhe hat und sich freut, wenn sie mit jemandem normal reden kann, ohne ein Selfie machen zu müssen und ohne mal nur auf ihre berufliche Karriere eigentlich manifestiert zu werden. Und
okay, aber wenn du am Sunset auf dem großen fetten Billboard dann hängst mit deinem großen Porträt und in deinem pinken Cadillac dann da es geschafft hast und da runterfährst, dann machst du einen kleinen Kreisch für mich, okay?
Okay, also wenn ich das geschafft habe, dann mache ich einen Kreisch für Bärbel Schäfer, für HR3.
Oh, wir sind gleich wieder da mit dir, liebe Almut.
Hurricanes gibt's, glaube ich, in Niedersachsen in ihrem 120-Einwohner-Dorf nicht. Die Zeit ist für meinen Gast heute am Sonntag dort auch erstmal vorbei. Sie wechselt in die 13 Millionen Einwohner-Stadt Los Angeles, wohnt dort im Großraum LA und gehört demnächst zu dieser Metropole dazu. Die Fußball-Torhüterin Almut Schuld, DFB-Nationalspielerin. Sie ist heute unser Gast im HR3 Sonntagstalk und wechselt zu Angel City FC. Und Almut, du hast schon erzählt, warum dir der neue Verein eben so sympathisch ist. Aber was war das ausschlaggebende Argument, dann eben auch tatsächlich zu wechseln?
Also ich wollte schon immer mal in den USA spielen. Mhm. Das war immer mein Traum, weil diese Liga im Vergleich zu den europäischen Ligen sehr, sehr ausgeglichen ist. Und das Zweite war, dass ich diesen Verein Energy City FC verfolgt habe seit der Gründung mit ihrer Botschaft, mit ihrer Idee. Und ich habe auch noch überlegt auf jeden Fall, weil ich mich beim VfL Wolfsburg sehr, sehr wohl gefühlt habe, weil es so mein Heimatverein geworden ist und ich weiß, was ich da habe. Aber aus dem Grunde, ja, hat mich das dann doch überzeugt, diese Mischung daraus.
Naja, es gibt ja auch die eine oder andere deutsche Spielerin, die auch schon in Übersee ist. Aber es sind jetzt nicht so viele. Nadine Angerer, ne? Torfrau,
ja,
klar, jetzt
genau, von der habe ich ja immer diese Schwärmereien gehört.
Die war auch schon mein Gast. Und seitdem sie in Australien abgetaucht und glücklich ist, hört man einfach wenig, ne?
Ja, so. Aber jetzt ist sie mittlerweile Torwarttrainerin bei Portland Thorns.
Ja, genau. Jetzt hast du dir auch ein Standbein als Fernsehexpertin aufgebaut. Ruht das oder nimmst du das mit nach L.A.?
Gute Frage. Habe ich mich noch gar nicht so stark auseinandergesetzt. Also natürlich gibt es immer mal wieder Anfragen, aber solange man selber aktiv spielt, ist das immer noch schwierig zu vereinbaren. Aber grundsätzlich ist es so eine Mischung daraus aus Ruhen und aktiv sein. Und ich schätze auch, dass es nicht für immer ruht, sondern mir jetzt großen Spaß gemacht. Und es könnte auch passieren, dass es wieder aufflammt.
Jetzt bist du ein großer Name im Fußball. Glaubst du, es gibt so eine Art Einsamkeit des Neuanfangs auch? Also wenn wir vielleicht in einen neuen Job kommen, dann weiß man nicht gleich, wo die Kantine ist und du wirst wissen, wo das Tor steht auf dem Rasen. Aber so ein bisschen so, ich bin die Neue. So ein Ich-bin-die-Neue-Gefühl, meinst du, dass das so vielleicht im Rücken mitschwingt?
Das wird auf jeden Fall im Rücken mitschwingt. Ich werde bestimmt auch nervöser sein als vor jedem anderen Spiel, wenn ich dann das erste Mal bei Angel City FC auftauche, weil ich in komplett was Neues reingeschmissen werde. Ich kenne eigentlich keine Person so schon direkt, sondern wenn dann nur von Videocalls oder mal als Gegnerin. Und das ist was Besonderes. Auf der anderen Seite weiß ich auch, wie schnelllebig das ist. Also man findet ja einfach unweigerlich Anschluss, wenn man jeden Tag mit den Spielerinnen Kontakt hat, auf dem Platz steht und auch sehr intime Momente teilt in der Kabine und bei Auswärtsfahrten, bei Essen und so weiter. Und da wird man auch dann unterstützen. Man möchte ja auch für den Erfolg der Mannschaft sich kennenlernen und wissen, wie der andere tickt. Deswegen habe ich da nicht so große Angst vor.
Und Amerikaner sind ja eh sehr gastfreundlich. Und wenn man ankommt, wahrscheinlich kriegst du gleich so einen Paten, so einen Angel City FC Paten.
Schauen wir mal. Aber ich nehme ja auch meine Familie mit, von daher habe ich auch nicht so große Angst, dass ich da vereinsame.
Genau. Und jetzt muss man noch mal sagen, es ist ein Retortenverein, es ist viel Geld investiert worden. Auch nach schlechten Ergebnissen im Männerfußball hat der DFB sich ja irgendwann auch mal Gedanken gemacht. Hat gesagt, okay, wir brauchen Nachwuchsleistungszentren, wir brauchen vielleicht Kunstrasenplätze, wir brauchen talentierte Jugendliche, die wir früher abholen. Gilt das mittlerweile für Männer, für Mädchen und für Jungs?
Beim DFB?
Mhm.
Ich würde sagen, zum Teil schon. Also die Bedingungen gerade in der Nachwuchsförderung bei den Frauen, bei den Mädels wurde deutlich verbessert. Es gibt mittlerweile auch Stützpunkte, was es früher zu meiner Zeit nicht gab. Das sind schon Fortschritte. Aber man muss sagen, dass die Vereine in Deutschland einfach noch ihren Fokus auf den männlichen Bereich legen. Es gibt viele Nachwuchsleistungszentren, die sich so schimpfen, aber eigentlich nur den männlichen Nachwuchs beherbergen und fördern. Und das wäre schön, wenn es in den nächsten Jahren sich so entwickeln würde, dass es gleichberechtigt ist.
Wird der neue DFB-Campus dann hier in Frankfurt daran etwas ändern?
Ja, der DFB-Campus ist tatsächlich nur so diese Spitze. Also es ist so, dass dann alle Mannschaften das zwar nutzen dürfen, aber das wird ja der breiten Masse in Deutschland an Mädels nicht helfen, sondern das, da geht es genau darum, dass sie zu den Vereinen gehen und bei den Vereinen das Gefühl haben, sie sind genauso anerkannt wie ihre männlichen Kollegen. Also es geht ja schon damit los mit Trainingszeiten. Oftmals, wenn man sieht, wann die erste Herren trainiert und wann die erste Frauen trainiert, dann hat die erste Frauen ganz oft die letzte Trainingszeit irgendwo unterm Flutlicht um 22 Uhr, wo man dann auch oftmals gar keine Lust hat hinzugehen, weil es nicht reinpasst in den Tagesablauf.
Also das fängt im Grunde schon an, wie du sagst, das hört nicht auf bei der großen Spitze des DFB-Campus, sondern jeder kleine Dorfverein, jeder Kleinstadtverein, jeder Jugendtrainer und Jugendtrainerin eben auch, Rollenbilder prägen dann mit dann auch die Zukunftschancen des weiblichen Fußballs und der weiblichen Fußballerin?
Auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz wichtig und essentiell und oftmals sind es auch die ersten Erfahrungen, die einen entweder dem Sport ja anhänglich machen oder nicht. Und da gibt es schlimme Geschichten, es gibt auch ganz tolle Geschichten. Also schlimme Geschichten sind vielleicht auch Beispiele, dass ein Mädchen ein Tor schießt, auch in der jungen Mannschaft und dann ein Gegenspieler ankommt und sagt, toll, mit deinem Tor hast du jetzt den Torwart in der Erde, weil du als Mädchen ein Tor geschossen hast. Und wenn du halt diese Erfahrung kriegst, dann denkst du gleich so, oh wow, ich bin hier eigentlich gar nicht gewollt. Und vielleicht kann es aber auch genau andersrum sein, dass du ein Fußballspiel guckst oder ein Training guckst von Jungs und zwei rauskommen und sagen, hey, willst du nicht mitspielen? Komm doch mit, auch wenn du ein Mädchen bist, ist überhaupt gar kein Problem. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Und dann ist vielleicht deine erste Erfahrung einfach gleich dieses Willkommensein. Darum geht es, dass man eine Willkommenskultur hat und halt auch eine gleichberechtigte Förderung.
Wir haben heute viel über Fußball gesprochen, wir haben über Heimat gesprochen, über ein bisschen auch über Landwirtschaft und Bauernhof, über Los Angeles. Du kannst deine Gedanken jetzt flowen lassen und ich entlasse dich in den Sonntag und wünsche dir einfach zusammen mit der ganzen Mannschaft eine ganz, ganz erfolgreiche EM und bedanke mich bei dir, liebe Almut Schuld.
Dankeschön, es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ganz viele HR3-Zuschauer die Spiele gucken.
Machen wir. Und sonst verfolgen wir dich natürlich weiter in Los Angeles. Schönen Sonntag. Tschüss, Almut.
Sehr gern, ebenso.
Zu Hause in Hessen. HR3.